Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Ihr kennt alle bestimmt die Diskussion, wer war zuerst da, das Huhn oder das Ei? Das ist eine Frage, die gerade in der Schule häufig kontrovers diskutiert wird. Und so eine ähnliche Frage gibt es quasi auch im Gemeindeumfeld. Die Frage, was ist zuerst da? Ist zuerst da der Gehorsam gegenüber Gott? Oder ist zuerst die Gnade Gottes oder Gottes Wirken, Gottes Erwählung da, bevor dann daraufhin Gehorsam und Nachfolge stattfindet? Ich denke, bei uns ist das Thema relativ klar und trotzdem glaube ich, dass es dann immer wieder mal beschäftigt und dass vielleicht auch einige da sind, für die es noch nicht so klar ist. Ich weiß auch, ich hatte als in der Jugend kam das immer wieder mal hoch, gerade am Beispiel von Abraham mit der Frage, ja, wie war es jetzt mit Abraham? War er gehorsam und hat Gott geglaubt und deswegen hat Gott ihn dann eben auch erwählt? Oder war eben zuerst die Erwählung und weil er erwählt wurde, war dann Abraham gehorsam? Und das ist eben so ein bisschen auch ein Thema, um das es heute in unserem Predigttext geht. Wir wollen heute in 2. Samuel gehen. Das ist quasi eine Predigt, die wir in Osnabrück mal als Serie gemacht hatten. Und ich hatte eben den Teil davon, finde es aber auch irgendwie passend, den auch als einzelne Predigt zu halten. Ihr könnt schon mal 2. Samuel 7 aufschlagen. Ich werde das dann nachher auch lesen. Das ist quasi die Begebenheit. Samuel, es hat ja lange gedauert, von dem Moment, wo David verheißen worden ist und er gesalbt worden ist von Samuel, dass er König werden sollte, bis zu dem Moment, als er dann wirklich König wurde. Er war ja da lange verfolgt worden von Saul. Und dann hat es nochmal lange gedauert, ich glaube 7 Jahre, bis er dann von König von Juda dann König über ganz Israel geworden ist und wir dann eben die Bundeslade nach Jerusalem gebracht hat und dann alles sich so ein bisschen beruhigt hat. Und das ist quasi der Abschnitt, wo wir dann einsteigen. Und wir sehen eben in diesem Predigtabschnitt, wie ja Gott segnet, wie er David sein Leben gesegnet hat und wie David ein Stück weit darauf antwortet, wie er auch dann von Segen von Gott erwartet, darum bittet. Und wir sehen eben aber vor allem auch, dass Segen jetzt nicht, wie das vielleicht manches Mal irgendwie so dargestellt wird, als dass Segen quasi wie eine Formel oder Ritual ist. Ich meine, wir segnen ja auch immer am Ende vom Gottesdienst, weil wir eben von Gott gesegnet sind und uns den Segen zusprechen darf. Aber trotzdem ist es jetzt nicht irgendwie Segen ein Ritual, das irgendwas auslöst, sondern wir sehen auch in diesem Text, dass der Segen viel mehr mit einer Verheißung zusammenhängt, mit der Verheißung auf Jesus Christus als der Messias, wie wir es auch im Galaterbrief gerade gelesen haben, wo wir gesegnet sind durch Jesus Christus. Und wir sehen eben auch, wenn wir gleich in die Geschichte reingehen, dass es eine Verheißung gibt, einen Bund, den Gott mit David schließt oder sich erneuert. Und es ist eben dann auch eine Verheißung, die sich einfügt, in eine Reihe von Verheißungen. Wir erinnern uns, dass am Anfang der Schöpfung alles gut war, aber dann kam der Sündenfall und die ganze Menschheit stand unter dem Fluch Gottes und von dem Moment an war eigentlich gar kein Segen mehr möglich, weil die Basis für den Segen fehlte. Und doch hat dann Gott immer wieder angekündigt, dass jemand kommen wird, der das wieder gut machen wird, der den Feind besiegen wird, ihm den Kopf zertreten wird. Und dass es eben ein Nachkomme Abraham sein wird, durch den alle Völker auf dieser Erde gesegnet werden. Und wir schauen uns eben heute dann noch mehr an, wie das möglich ist, warum konnte wieder Segen fließen und warum kam er dann durch den Nachkommen Abrahams, aber dann eben auch konkretisierten Nachkommen Davids, der dann letzten Endes diesen Segen oder die Basis dann dafür wieder schaffen würde. Und so ist eben dieser Text, finde ich, auch deswegen von zentraler Bedeutung. Ich fand es ganz interessant zu sehen, es gibt nicht so viele Stellen, wo Gott über einen längeren Abschnitt eins zu eins redet, so dass es wirklich niedergeschrieben ist, was Gott gesagt hat. Der längste Abschnitt dazu findet sich bei Mose. Gott hat zu Mose gesprochen und hat ihm ganz viele Anweisungen gegeben, das sich dann eben über mehrere Kapitel zieht. Aber nach dieser längsten überlieferten Rede Gottes bei Mose ist eben gerade quasi schon die zweitlängste dann tatsächlich hier in unserem Kapitel, wo es eben darum geht, wie Gott durch Nathan zu David spricht. Lasst uns jetzt den Abschnitt gemeinsam lesen. Ich lese am Anfang, also wir schauen uns quasi die Kapitel 7, 8 und 9 an. Ich werde da jetzt nicht alles lesen, aber ich würde jetzt mal starten mit 2. Samuel Kapitel 7, die Verse 1 bis 16. Und es geschah, als der König in seinem Haus wohnte und der Herr ihm Ruhe gegeben hatte vor allen seinen Feinden ringsumher, da sprach der König zu dem Propheten Nathan: Siehe doch, ich wohne in einem Haus aus Zedernholz, aber die Lade Gottes wohnt unter Teppichen. Und Nathan sprach zum König: Geh hin und tue alles, was in deinem Herz ist, denn der Herr ist mit dir. Aber es geschah in derselben Nacht, da ging das Wort des Herrn an Nathan: Geh hin und rede zu meinem Knecht zu David. So spricht der Herr: Solltest du mir ein Haus bauen, dass ich darin wohne? Denn ich habe in keinem Haus gewohnt von dem Tag an, als ich die Kinder Israels aus Ägypten herausführte, bis zu diesem Tag, sondern ich bin stets in einem Zelt und in einer Wohnung umhergezogen. Wo ich auch immer umherzog mit allen Kindern Israels, habe ich auch jemals ein Wort geredet zu einem der Stammeshäupter Israels, den ich gebot, mein Volk Israel zu weiden, und gesagt: Warum baut ihr mir kein Haus aus Zedernholz? So spricht nun zu meinem Knecht David: So spricht der Herr der Herrscher: Ich habe dich von der Weide hinter den Schafen weggenommen, damit du Fürst würdest über mein Volk, über Israel. Und ich bin überall mit dir gewesen, wohin du gegangen bist, und habe alle deine Feinde vor dir her ausgerottet und dir einen großen Namen gemacht, gleich den Namen der Gewaltigen auf Erden. Und ich werde für mein Volk Israel einen Ort bereiten und werde es einpflanzen, dass es dort bleibt und nicht mehr beunruhigt werden soll. Und die Söhne der Bosheit sollen es nicht mehr bedrängen wie zuvor, seit der Zeit, als ich Richter über mein Volk Israel eingesetzt habe. Und ich habe dir vor allen deinen Feinden Ruhe verschafft, so verkündigt dir nun der Herr, dass der Herr dir ein Haus bauen wird. Wenn deine Tage erfüllt sind und du bei deinen Vätern liegst, so will ich deinem Samen nach dir erwecken, der aus deinem Leib kommen wird. Und ich werde sein Königtum bestätigen. Der wird meinem Namen ein Haus bauen, und ich werde den Thron seines Königreichs auf ewig befestigen. Ich will sein Vater sein, und er soll mein Sohn sein. Wenn er eine Missetat begeht, will ich ihn mit Menschenruten züchtigen und mit Schlägen der Menschenkinder strafen. Aber meine Gnade soll nicht von ihm weichen, wie ich sie von Saul weichen ließ, den ich vor dir beseitigt habe, sondern dein Haus und dein Königtum sollen ewig Bestand haben vor deinem Angesicht, dein Thron soll auf ewig feststehen. Genau, ich hatte ja einleitend schon gesagt, David ging es gut, wurde jahrelang verfolgt, sein Leben war eigentlich ständig bedroht, aber Gott hat ihm Ruhe geschaffen, vor seinen Feinden ringsumher, vor den Feinden quasi in Israel, aber eben auch darüber hinaus. Und er musste jetzt kein Leben davor, erinnert euch, er musste ständig fliehen, er hat häufig in Höhlen gewohnt, war ständig auf der Flucht, musste sich immer umschauen, und plötzlich konnte er ein komfortables Leben haben, also wirklich so völlig anders. Er sagte hier selber: Ja, ich wohne jetzt in einem Haus mit Zedern, in einem Palast. Und er war Gott dankbar dafür und hat jetzt eben diesen Wunsch, auch Gott quasi eine Ruhestätte, ein Haus zu bauen für die Bundeslade. Also das Zeichen, dass da Gott in ihrer Mitte, in der Mitte des Volkes war, indem er sich ja bei der Bundeslade geoffenbart hat. Und er wollte jetzt eben auch Gott ein Haus bauen, einen Tempel bauen, um ihn eigentlich damit zu ehren. Und ja, eigentlich war das ja auch eine nachvollziehbare und eigentlich auch eine gute Idee, die er da hatte. Ja, trotzdem lesen wir, dass Gott hier vielleicht nicht so darauf reagiert hat, wie David sich das erwartet hätte und wie wir das vielleicht erwarten würden. Weil er sagt ihm, nein, David, du sollst mir keinen Tempel bauen. Es gibt noch eine andere Stelle im Buch der Chronik, die gibt dann nochmal ein weiteres Argument, wo es dann heißt, ja, es klebt so viel Blut an deinen Händen. Du warst ein Krieger und deswegen soll eben das nicht von dir gebaut werden, sondern von deinem Sohn. Aber in 2. Samuel ist die Betonung eine andere. Und zwar ist die Betonung die, dass Gott sagt, hey David, du willst mir ein Haus bauen, aber weißt du was, es ist genau umgekehrt. Ich möchte dir ein Haus bauen. Und für mich hat sich das so ein bisschen erinnert, das so an das Thema, ja, quasi Religion versus Evangelium. Wer baut wen im Haus? Ich hatte den ersten Punkt damit überschrieben, zu sagen, ja, Gottes Segen steht am Anfang. Wir erinnern uns eben, was ich am Anfang gesagt habe, die Diskussion Huhn oder Ei, beziehungsweise ist es Gottes Gnade, die am Anfang steht, oder der Gehorsam eines Menschen? Und ich möchte klar sagen, und hier wird es auch klar, es ist Gottes Gnade, Gottes Segen, der am Anfang steht. Die Religion sagt, hey, du musst Gott dienen, du musst Gott gehorsam sein. Und dann, wenn du ihm gehorsam bist, wenn du ihm dienst, dann wird er dich annehmen und dann wird er dich segnen. Aber das Evangelium sagt uns was ganz anderes. Das Evangelium sagt uns, Gott ist uns gnädig und er rettet uns, obwohl wir es nicht verdient haben, obwohl wir nicht nach ihm suchen, obwohl wir ihm nicht dienen, obwohl wir ihm nicht gehorsam sind. Und trotzdem stattet er, ist uns gnädig und er rettet uns, öffnet uns die Augen für sein Evangelium. Und als Folge dessen, ja, bekommen wir ein dankbares Herz, das ihm dienen möchte und auch seinen Geboten gehorsam sein möchte. Auch in der Geschichte und in der Zeit, wo unsere Geschichte spielt, war es üblich, dass Könige ja gesagt haben, hey, ich möchte einer Gottheit dienen und ich möchte, dass die Gottheit mich segnet, dass die Gottheit mir zum Sieg verhelfen würde. Und sie wussten, okay, aber ich muss dieser Gottheit irgendwie ein Opfer bringen, ich muss sie publik machen und als Belohnung dafür bekomme ich dann eben Sieg oder vor den Feinden oder wie auch immer dann diese Segnung aussehen würde, die sie sich vorgestellt haben, von dieser Gottheit zu bekommen. Und deswegen wurden dann damals eben auch riesige Tempel, wirklich extravagante Bauwerke gebaut, Bauwerke, wo wir heute noch sagen, wow, wie haben die das damals geschafft? Weil sie eben damit einen Gott ehren wollten, aber vor allem, weil sie sich damit dadurch erhofft haben, dass das diese Gottheit gnädig stimmen würde. Aber wie gesagt, hier ist es eben genau andersrum und Gott sagt, hey, es ist nicht so, was möchtest du, David, mir ein Haus bauen? Schau her, ich bin derjenige, der dir ein Haus baut. Und er zählt ihm dann auf und sagt, hey, guck mal, David, wie hat denn das in deinem Leben angefangen? Du warst ein kleiner Hirtenjunge, niemand hat dich beachtet. Als es darum ging, dass einer aus deiner Familie gesegnet werden sollte, haben sie sogar völlig vergessen, dass es dich überhaupt gibt. Erst als Nathan mehrmals nachgefragt hat, hey, ist denn da nicht noch jemand? Erst dann haben sie dich überhaupt geholt und so warst du ein Hirtenjunge, der von Schafen weggeholt worden ist, wie wir es ab Vers 8 lesen. Und ich habe dich zum König erwählt und habe dir dann eben Sieg geschenkt. Wir erinnern uns zum Beispiel an die Geschichte David gegen Goliath. David von sich aus hätte ihn Goliath nicht besiegen können, aber Gott ist es, der ihm den Sieg geschaffen hat und es war eben alles Gottes Verdienst. Gott macht ihm ganz klar und sagt ihm, guck mal, ich habe dich bisher geführt und ich habe dir Ruhe verschaffen. Und weißt du was? Ich verheiße deswegen jetzt dir, dass nicht du mir einen Tempel baust, sondern dass ich dein Haus bauen werde. Und so lesen wir das sehr deutlich in Vers 11, wo es dann heißt, und ich habe dir vor allen deinen Feinden Ruhe verschafft, so verkündigt dir nun der Herr, dass der Herr dir ein Haus bauen wird. Und das ist so in gewisser Weise eine Art Wortspiel. David spricht zum einen von einem Gebäude, das er bauen will für Gott, aber Gott sagt David, dass er ihm ein Haus bauen will. Aber wir sehen dann auch in den Versen, wie er es beschreibt, dass dieses Haus kein Haus aus Stein sein soll, das sowieso irgendwann wieder kaputt gehen wird, sondern dass es vielmehr ein Haus ist in Form einer königlichen Nachkommenschaft und ein Haus ist, was quasi ein Königreich sein wird, das für immer herrschen wird. Und so ist diese Verheißung, die David erhält, noch viel größer. Es geht noch viel mehr, als dass David irgendwie eine schöne Villa oder einen schönen Palast bekommen hat, das letzten Endes Gott alles ermöglicht hat, sondern es geht um eine Verheißung, die quasi so viel größer ist, nämlich dass Gott einen Gnadenbund mit ihm, mit seinen Nachkommen macht und dass er ihm verheißen hat, ein Haus zu bauen, das für immer bestehen sein soll und dass es ein Nachkomme von ihm sein soll, der für ewig dann König sein soll und der sein Volk zur Ruhe führt. Und dadurch möchte Gott ihn und sein Haus segnen. Ja, und wir wissen, dass die letztliche Erfüllung von dieser Verheißung dann in Jesus Christus, in dem verheißenen Messias, in Gottes Sohn liegt. Und so ist es eben Gott, der David und seinem Volk und auch seinen Nachkommen Ruhe verschafft und nicht umgekehrt. Nicht David konnte irgendwie Ruhe verschaffen für Gott, sondern Gott würde ihm ein Haus bauen. Wir wissen auch, Gott braucht auch gar kein Haus. Das heißt, einmal später, als dann der Tempel tatsächlich gebaut wird, den dann Salomo baut und ihn dann einweiht und dann ein langes Gebet spricht, dass er sagt, ja, wieso sollte Gott in einem Haus wohnen? Nicht mal die Himmel könnten ihn fassen, so groß und so allmächtig und so weit ist Gott. Wieso sollte er in einem Tempel wohnen? Aber trotzdem war das dann natürlich der Tempel, wo Gott Menschen begegnet ist. Aber gleichzeitig ist Gottes Wohnung so viel größer und weiter, als dass er in einen Tempel passen würde. Aber trotzdem sehen wir dann auch daran, dass Gott dann Davids Vorschlag und Idee nicht verworfen hat. Es würde nur noch eben etwas dauern, bis es soweit war. Und wir lesen auch später, dass Gott nicht ruhen wollte, solange sein Volk noch nicht ruhen konnte. Und David hatte dann eben noch viele Kriege zu führen, bevor dann sein Volk wirklich zur Ruhe kommen konnte. Einer von diesen Kriegen kommt dann auch in Kapitel 8. Ab Vers 12 geht es dann eben weiter von dieser Verheißung, die Gott David gibt, dass er seinen Namen nach ihm erweckt und dessen Königtum bestätigen wird, dass es Bestand haben wird. Dass es eben ganz so sicher sein wird und er wird sein Königtum bestätigen, kommt dann ab Vers 12 und 13 und er spricht dann sogar davon, dass er der Vater seines Nachkommen sein wird und dass er sein Sohn geheißen wird und dass dieser, der es dann sein wird, der Gott einen Tempel bauen wird. Und er prophezeit dann eben weiter, dass Davids Nachkomme auf seinem Thron für ewig feststehen wird. Und wir können uns jetzt hier fragen, ja, aber irgendwie passt es jetzt im Blick auf Salomo? Ja, irgendwie schon, er hat ja dann einen Tempel gebaut, aber irgendwie war es ja dann doch ein Tempel, der dann auch wieder eingerissen worden ist, letztlich sogar zweimal. Und das Königtum hat ja auch nicht so wirklich für immer bestanden. Es wurde dann sowieso schon geteilt und dann auch später hat es ganz aufgehört. Und deswegen sehen wir hier, das ist häufig bei Prophezeiungen so, dass sie insofern ein Stück weit kompliziert sind, dass sie häufig mehrere Teile beinhalten. Das heißt Teile, die sich ganz zeitnah so direkt erfüllen und andere Teile, die sich dann letzten Endes erst in Christus weitererfüllen. Das heißt, Prophezeiungen sind oft so, dass man so ein bisschen reinzoomt und was sieht, aber dann eben auch immer wieder das ganze Große im Blick behalten muss. Und so ist es auch bei dieser Prophezeiung. Ja, dass ein Stück weit unmittelbar in Salomo erfüllt worden ist. Er war der Sohn Davids. Gott war mit ihm. Er schenkte dann tatsächlich dem Volk Ruhe in dieser Zeit. Und er baute dann eben auch einen Tempel aus Stein. Und Gott war Salomo gnädig. Aber schon Salomo selber kam dann letzten Endes auf Abwägen und hatte eben auch, wie es hier beschrieben wird, die damit verbundenen Züchtigungen erlebt. Und doch ist Gott nicht von ihm gewichen. Das lesen wir, wenn wir dann, wenn ihr die Bücher weiterlest, wo es dann eben von Salomo handelt. Aber Salomo würde eben nicht dieser ewige König sein und er würde eben auch nicht derjenige sein, dessen Herrschaft nicht zu Ende geht und auch keiner der Könige nach ihm. Wie gesagt, das Reich wurde direkt nach Salomo geteilt von seinem Sohn Rehabeam und sie sind dann nacheinander dann untergegangen, zuerst das Südreich Israel und später dann eben auch das Reich Juda. Deswegen, was ist jetzt mit dem Rest der Verheißung? Und ja, es ist so, dass diese Erwartung fortbestand und sie wussten, ja, Gott steht zu seinen Verheißungen, er wird sie dann auch final erfüllen. Und wir sehen dann schon während den späteren Königen und die Propheten, die dann davon verheißen haben, dass es tatsächlich doch diesen König, dass dieser König kommen wird. Und deswegen hatten sie auch zum Beispiel der Blinde dann gerufen, Jesus, du Sohn Davids, sie hatten immer wieder Bezug dann genommen, auch auf diese Verheißung, dass ein Sohn Davids ein ewiges Königreich aufrichten würde und seinem Volk zu einer ewigen Ruhe verhelfen würde. Und so einer der bekannten Stellen in Jesaja 9, Vers 5, heißt zum Beispiel, ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seinen Schultern und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, dass er es gründe, festige mit Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn der Herrscher wird dies tun. Das heißt, auch damals konnten sie schon sehen, die Verheißung, die Gott dem David gegeben hat, hat sich nicht vollständig mit Salomo erfüllt. Man dachte vielleicht, dass sie so ein bisschen eingetrübt ist, aber sie wussten, nee, Gott steht zu seinen Verheißungen, er wird es ausführen. Und sie wussten genau, es wird so weit kommen, dass Gott eben diesen König senden wird und dass er ein ewiges Königreich aufbauen wird. Und das ist dann letzten Endes dann auch in Jesus zur Erfüllung gekommen. Jesus wurde dann auch im Neuen Testament direkt als Sohn Davids vorgestellt. Zum Beispiel Lukas 1, Vers 3. Da wird sogar die Formulierung aus 2. Samuel mit übernommen. Und zwar heißt es da, und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird regieren über das Haus Jakobs in Ewigkeit und sein Reich wird kein Ende haben. Das heißt schon, als Jesus, bevor er geboren wurde, ist, greift Gott, der Engel, hier wieder die Verheißung, die Prophezeiung auf und sagt, guck mal hier, in Jesus, der geboren wird, wird diese Verheißung, die Gott David gegeben hat, seine Erfüllung bekommen. Und so dürfen wir eben sehen, dass Jesus Christus eigentlich die letztliche Erfüllung ist, dass er dieser vollkommene König aus dem Haus Davids ist und dass er es ist, der seinem Volk wahre Ruhe verschaffen und sie erlösen wird und eben auch diesen Tempel errichten wird. Und das ist auch spannend, weil als die Jünger dann Jesus dann eigentlich schon kurz vor seiner Kreuzigung sagen, hey, guck mal, wow, dieser tolle Tempel. Und dann wieder so ein bisschen so den Bezug nehmen, den auch David hatte, hey, was für einen schönen Tempel ich dir gerne bauen würde und dann später gebaut worden ist. Und Jesus sagt, das ist gar nicht so wirklich der wichtige Tempel. Kommt, nehmt ihn, bricht ihn ab. Und wisst ihr was, in 3 Tage werde ich dann den wahren Tempel aufrichten. Und er hat dann von seinem Leib gesprochen und letzten Endes von seinem Leib eben auch von uns als Gemeinde, von dem Tempel Gottes, der aufgerichtet werden würde. Und so sehen wir, dass eben der Segen Gottes am Anfang steht. Und es ist auch so wichtig, dass der Segen Gottes am Anfang steht, weil ansonsten wäre gar kein Segen möglich. Und dass alles Fundament, das Fundament allen Segens letzten Endes allein in Christus ist und in dem, was er am Kreuz vollbracht hat. Wie ich vorhin auch schon gesagt habe, am Anfang, es kam der Sündenfall und es war der Fluch da und es war gar kein Segen mehr möglich. Und Jesus musste kommen, dass überhaupt wir wieder gesegnet werden können, dass dieser Fluch, der letzten Endes immer dazu führt, von Gott in alle Ewigkeit verdammt zu sein, dass dieser unterbrochen werden konnte und dass wieder Menschen insofern gesegnet werden konnte, dass es ein Segen ist, der eben auch eine Bedeutung für die Ewigkeit hat, indem wir dann eben für immer bei ihm sein werden. Und letzten Endes ist Jesus selber, der dann zum Fluch werden musste, auf dass wir eben diesen Segen bekommen konnten. Aber so dürfen wir jetzt auch Teil des Tempels sein, Teil, es wird mal beschrieben, zum Beispiel in Epheser 2, 26, auch im 1. Petrus, im Kapitel 2, dass wir ein Tempel sind aus lebendigen Steinen, dass jeder von uns eingefügt ist in diesen Bau und dass wir dadurch mit auferbaut werden zur Wohnung Gottes im Geist. Und so hat sich dann eben letztlich die ganze Prophezeiung sich in Jesus Christus erfüllt. Er musste eigentlich nicht gezüchtigt werden, wie es hier heißt, weil er eigentlich keine Sünde begangen hat. Und doch ist es Jesus Christus dann, der geschlagen worden ist. Obwohl er sündlos war, wurde er geschlagen für unsere Sünden, hat die Strafe für uns auf sich genommen. Die Strafe für die Sünden Davids, auch für die Sünde seines ganzen Volkes, für uns, auf dass wir dann eben zu diesem Volk gehören können. Und dadurch hat er eben diesen Tempel auferbaut und uns auch als sein Volk, als lebendige Steine mit eingefügt. Und deswegen konnte nur durch Christus der Fluch der Sünde überwunden werden, weil ja, Christus selber zum Fluch geworden ist und weil er den ganzen Zorn auf sich genommen hat. Und ja, nach Davids Tod vergingen noch viele dunkle Jahre und wir sehen, Gott hält aber dennoch seine Versprechen, steht treu zu seinen Verheißungen und letztlich haben sich auch alle Verheißungen an Jesus Christus erfüllt. Jesus Christus kam und hat eben sein Reich, ein Reich, das nicht von dieser Welt ist, auferbaut. Und in gewisser Weise, auch wenn es in Christus das Fundament gelegt ist und sich das Königreich auch noch in der Art und Weise zeigen wird, dass er wirklich von allen Menschen als König gesehen wird und dann eben auch regiert, leben wir jetzt auch noch in einer Zeit, wo das eben noch nicht so weit ist. Es ist schon angelegt. Jesus hat schon den Teufel besiegt. Er hat sein Königreich schon aufgebaut. Und doch ist es noch nicht auf dieser Erde so sichtbar. Deswegen leben wir in gewisser Weise auch in einer ähnlichen Zeit und wissen, ja, Gott hat es verheißen. Es hat sich schon erfüllt. Christus hat schon alles besiegt. Und doch leben wir noch nicht in der Vollendung. Und auch da warten wir noch drauf, dass es kommen wird, dass Jesus Christus wieder kommen wird, um sein Königreich dann sichtbar auch auf der Erde aufzubauen. Und dass Jesus Christus kommen wird eben als der große König, sichtbar wiederkommen wird, um zu herrschen, aber auch um zu richten und die Seinen zu sich zu holen. Und so dürfen auch wir an Gottes Wort festhalten und wissen, ja, Gott steht zu seinen Verheißungen und wir brauchen uns nicht zu sorgen, dass wir irgendwie aufgerieben werden, dass er nicht dazu steht, sondern Gott wird es zum Ende führen. Seine Gnade, sein Segen steht am Anfang. Aber er hält uns auch bis zum Ende, so wie er es hier verheißen hat, dass er sagt, ja, meine Gnade steht fest auf alle Ewigkeit. Dein Haus, David, und wir dürfen daran teilhaben, steht fest und wird Bestand haben bis in Ewigkeit. Genau, damit komme ich zum zweiten Punkt und die anderen zwei Punkte werden auch deutlich kürzer sein. Alles beginnt damit, hatten wir ja gehört, dass wir Gottes Segen erfahren. Und als David diesen Segen erfahren hat, antwortete er mit einem Gebet darauf. Und Ja, ich möchte uns zumindest einen Teil aus diesem Gebet lesen. Und zwar lese ich ab Kapitel 17, wie David darauf reagiert. Und zwar schreibt er uns oder sagt er uns, als diese Worte und diese ganze Offenbarung teilte Nathan dem König David mit. Da kam der König David und setzte sich vor dem Herrn nieder und sprach: Wer bin ich, Herr, dass du mein Herr und was ich mein Haus, dass du mich bis hierher gebracht hast? Und das war noch zu wenig in deinen Augen, Herr, du mein Herr, sondern du hast über das Haus deines Knechtes noch von ferner Zukunft geredet. Und zwar mein Herr, Herr, als Weisung für den Menschen. Was kann da David weiter zu dir sagen? Du kennst ja deinen Knecht, Herr, du mein Herr. Um deines Wortes willen und nach deinem Herzen hast du all dieses Große getan, um es deinem Knecht zu verkünden. Darum bist du, Herr Gott, auch so hoch erhaben. Denn dir ist niemand gleich und es gibt keinen Gott außer dir, nach allem, was wir mit unseren Ohren gehört haben. Und wer ist wie dein Volk, wie Israel, die einzige Nation auf Erden, um deren Willen Gott hingegangen ist, sie als Volk für sich zu erlösen und sich einen Namen zu machen und so großartige und fruchtbare Taten für dein Land zu tun, vor dem Angesicht deines Volkes, das du dir aus Ägypten von den Heidenvölkern und ihren Göttern erlöst hast. Und dass du dir dein Volk Israel auf ewig als Volk fest gegründet. Und du, Herr, bist ihr Gott geworden. So erfülle nun, Herr Gott, auf ewig das Wort, das du über deinen Knecht und über sein Haus geredet hast. Und tue, wie du geredet hast, damit man ewiglich deinen Namen erhebe und sage: Der Herr der Herrscharen ist Gott über Israel. Und das Haus deines Knechtes Davids möge vor dir Bestand haben. Denn du, Herr der Herrscharen, du Gott Israels, hast dem Ohr deines Knechtes geoffenbart und gesagt: Ich will dir ein Haus bauen. Darum hat dein Knecht den Mut gefunden, dieses Gebet zu dir zu beten. Und nun, Herr, mein Herr, du bist mein Gott und deine Worte sind Wahrheit. Und du hast deinem Knecht so viel Gutes zugesagt. So lass es dir nun wohlgefällig sein, das Haus deines Knechtes zu segnen, dass es ewiglich vor dir sei. Denn du selbst, Herr, mein Herr, hast es gesagt. So möchte ich denn das Haus deines Knechtes mit deinem Segen gesegnet werden, ewiglich. Und ich finde es so spannend oder schön zu sehen, wie David darauf reagiert, als ihm bewusst wird, ja, Gott, es ist letzten Endes, der mir ein Haus baut und nicht umgekehrt. So hat es David dazu gebracht, einmal Gottes Gnade und Barmherzigkeit anzuerkennen, nochmal vor Augen zu führen, was Gott alles getan hat. Und es hat ihn dazu gebracht, Gott dafür zu anbeten. Und ich denke, das ist auch eine gute Reaktion, die wir haben sollen, wenn wir uns vor Augen führen, was Gottes Gnade alles an uns getan hat, wie er uns zu sich gerufen hat, obwohl wir es nicht verdient haben. Ein Hirtenjungen, der vergessen war, die wir unterm Fluch waren, zu sich gerufen hat, dass es uns zuallererst in die Anbetung führt. Und ich finde es dann auch schön, bei David zu sehen, dass ja, er dann diesen Wunsch hatte, dass dann in dem Gebet immer weiter hervorkommt, dass er diesen Wunsch hatte, ja, Gottes Verheißung noch besser zu verstehen, aber auch zu erfahren und zu sehen, dass Gott es nach und nach erfüllt, was er versprochen hat. Er hatte diese Erwartung, ja, Gott, stimmt, du bist der Gott, der segnet, und ja, bitte segne auch wirklich und lass diesen Segen quasi dazu dienen. Kommt es immer wieder vor, dass er sagt, dass eigentlich dein Name groß gemacht wird. Dass man sieht, dass du derjenige bist, der alles gemacht hat. Vers 21, 22 zum Beispiel. Und wir sehen eben auch, dass David exakt um das bittet, was Gott ihm gerade noch versprochen hat. Und manchmal könnte man meinen, hey, ist das nicht sonderbar? Gott hat dir gerade versprochen, guck mal, ich tue dieses und jenes. Genauso werde ich es machen. Und wir können ja sagen, wieso? Jetzt ein bisschen später kommt David auf die Idee und sagt, ja Gott, bitte mach dieses und jenes. Gott hat es ihm doch gerade versprochen. Warum erinnert er Gott jetzt gerade wieder dran, das zu tun? Aber doch, denke ich, ist es etwas, das man immer wieder sieht, auch in Psalmen. Und das auch für uns wichtig ist, dass wir, ja Gott, zu Gott in unseren Gebeten gerade auch mit seinen Verheißungen kommen dürfen. Ja, wir lesen gerade in der Bibel, was Gott alles verheißen hat und wir dürfen es im Glauben annehmen, aber doch dürfen wir das auch dadurch zum Ausdruck bringen, dass wir es im Glauben annehmen, indem wir direkt zu Gott kommen und sagen, guck mal, Gott, das hast du verheißen und bitte bring es doch jetzt auch hier in meinem Leben zur Erfüllung, diese Verheißung, bitte bring zur Erfüllung, dass dein Name groß gemacht wird, dass alle Menschen dich erkennen, dass dein Name geheiligt wird. Das sind Dinge, die wir, Verheißung Gottes, die wir beten dürfen und sogar beten sollen und die nicht davon zeugen, dass wir kleingläubig sind, weil wir sie wiederholen und Gott daran erinnern, sondern Gott möchte, dass wir mit seinen Verheißungen zu ihm kommen und ihn darum bitten, dass er sie erfüllt und wir dürfen auch wissen, dass er sie ganz, ganz sicher erfüllen wird. Ja, und so dürfen auch wir immer wieder auf diese Verheißung, die schon über 3000 Jahre alt ist, Bezug nehmen. Ja, wir haben einen Teil dieser Verheißung noch viel mehr als David die Erfüllung gesehen in Jesus Christus, wie er diesen Tempel, dieses Haus gebaut hat, wie wir sogar Teil davon sein dürfen. Und wir dürfen auch wissen, dass Gottes Reich feststeht, auch wenn es hier in dieser Welt immer wieder für unsere Augen nicht so sichtbar ist, dürfen wir doch wissen, Christus Reich steht fest. Wir dürfen ihm danken für die Erfüllung in Christus, aber auch immer wieder sagen, hey, guck mal, und wir wollen eben auch Werkzeuge darin sein, dass dein Name groß gemacht wird, dass es noch weiter sichtbar wird auf dieser Erde, dass du eine Gemeinde für dich gesammelt hast, dass du als Licht in eine hoffnungslose Welt gekommen bist, dass du ewiges Leben und eine ewige Hoffnung geschaffen hast. Und so dürfen wir uns auch immer wieder an die Verheißung erinnern, dürfen dankbar darüber sein und dürfen die Erfüllung nach wie vor erwarten und auch Gott darum bitten. Gott hat seinem Volk versprochen, es zur Ruhe zu führen. Und ja, in gewisser Weise dürfen wir ruhen von unseren Werken, weil wir wissen, mit unseren Werken können wir Gott nichts bringen. Und doch sehen wir immer wieder, dass es in uns unruhig ist, weil Not, weil Anfechtung da ist. Und auch da dürfen wir wieder zu Gott kommen und sagen, hey Gott, du hast versprochen, dass du Ruhe verschaffen wirst und bitte erfüll deine Verheißung immer wieder neu, auch an uns, aber auch durch uns, sodass wir gegenseitig für andere einstehen, für uns Geschwister untereinander, aber eben auch diesen Wunsch haben, dass Gottes Reich auch über uns als Gemeinde hinaus sichtbar wird und dass wir auch über, zum Beispiel in Tübingen oder wo auch immer wir sind, da wirklich auch ein Zeugnis sein dürfen. Ich möchte noch zum letzten Punkt kommen, Gottes Segen empfangen und weitergeben. Ja, wir haben gesehen, dass David erkannt hat, wie alles mit Gott begann, dass Gott es war, der ihn reichlich gesegnet hat und dass er ihm eine Verheißung gegeben hat, seine Nachkommen, sein Königreich auf Ewigkeit zu befestigen. Eine Verheißung, die sich in Jesus Christus erfüllt hat und David hat darauf geantwortet, Gott dafür gedankt, aber auch ihn gebeten, das weiter zu erfüllen. Und wir sehen jetzt im letzten Punkt nochmal, wie Gott seinen Segen gibt und wie wir auch daran beteiligt sind, diesen weitergeben zu dürfen. Kapitel 8 und 9 wird das nochmal sichtbar. Kapitel 8 dürft ihr gerne dann zu Hause lesen. Auch für 9 ist eigentlich eine bekannte Geschichte, wo ich jetzt dann eigentlich nicht nochmal lesen muss. Da geht es dann um den Mephibosheth. Aber in Kapitel 8 wird einmal schon sichtbar für David. Er hat ihm ja versprochen, ihn Ruhe zu schaffen. Und da werden dann uns eben von Davids siegreichen Feldzügen, so heißt es in meiner Bibel als Überschrift, berichtet, wie Gott es dann wirklich schon erfüllt und sagt, hey, guck mal, ich verschaffe dir Ruhe ringsum, du wirst Sieg haben, wenn du gegen deine Feinde kämpfst, bis das ganze Land, so wie ich es dir verheißen, wie ich es dir als Erbe ausgeteilt habe, befestigt ist. Und David hatte dann Sieg überall, wo er hinzog. Und wir sehen das eben auch als Resultat aus dem Segen, den Gott David gibt. Und das heißt dann zum Beispiel in Vers 15, und David regiert über ganz Israel und David verschaffte seinem ganzen Land, seinem ganzen Volk Recht und Gerechtigkeit. In Kapitel 9 geht es dann eben um diesen jungen Mephibosheth, der Und ich finde das eigentlich ein super schönes Bild, die Geschichte. Ihr kennt sie, das ist quasi, David hat sich ja mit Jonathan verbündet. Saul musste gerichtet werden, sein ganzes Haus. Und als dann dieser finale Krieg war, in dem Saul und Jonathan ums Leben kamen, sind eigentlich quasi alle Nachkommen von Saul, so sein ganzes Haus, als Strafe, als Gericht Gottes ums Leben gekommen. Und es gab nur noch einer, der übrig geblieben ist. Und zwar war das letzten Endes ein Sohn Jonathans, aber ein, wenn man so will, ein verstoßener Krüppel aus der Familie. Und er hat das als einziger überlebt. Und David hat sich eben auf die Suche gemacht und sagte, ist da noch irgendein Nachkommen? Und dann kam eben einer zurück und hat gesagt, ja, es gibt noch den Mephibosheth, der überlebt hat. Und als erstes finde ich das ein tolles Bild nochmal für uns und für den Segen Gottes. Weil wir sehen an diesem Bild, ja, David hat sich seiner erbarmt, aber David hat sich seiner in erster Linie gar nichts um Mephibosheth selber erbarmt. Er hat ihn noch nicht mal gekannt, sondern er hat sich erbarmt um seine Liebe zu Jonathan, weil er mit Jonathan einen Bund gemacht hat. Und deswegen ist es eigentlich auch ein schönes Bild für uns, wer sich Gott uns erbarmt hat, und zwar aus seiner Liebe zu Jesus hin, weil Jesus den Weg ans Kreuz gegangen ist. Und nur dank Jesus sind auch wir ähnlich wie Mephibosheth angenommen und sind quasi Krüppel, die angenommen sind und jetzt am Tisch des Königs sitzen dürfen, so wie eben Mephibosheth dann am Tisch des Königs sitzen dürfte. Aber es ist eben auch ein Bild dafür, wie David ja diesen unverdienten Segen, den er selber empfangen hat, auch anderen weitergeben wollte und auch ihnen Barmherzigkeit erweisen wollte. Das heißt mal in 2. Korinther 5, die Verse 11 bis 21 sind da echt spannend, und da heißt es mittendrin, dass es Gottes Liebe ist, die uns drängt, auch selber Botschafter zu sein, die uns dazu drängt, von Jesus Christus zu verkünden und eben anderen Menschen davon zu erzählen, welchen Segen es in Gott gibt. Und so sehen wir eben auch an dieser Geschichte, dass David reich gesegnet ist, aber dass es ihn auch dazu gedrängt hat, diesen Segen auch weiterzugeben. Und David möchte, dass Gott ihn gebraucht, auch um anderen Menschen den Segen teilwerden zu lassen. Und so ist es auch schön, wenn es unser Verlangen ist, dass auch wir ja uns von Gott gebrauchen lassen, um anderen Menschen in Barmherzigkeit zu begegnen, um ihnen von dem Segen Gottes weiterzugeben. Und ich denke, dass wir da auch hier viele Möglichkeiten haben. David, wir sehen das an dem Beispiel, hat sich jemand gnädig erwiesen, um dann Jonathans willen, aber jemand, der vielleicht gar nicht so liebenswürdig ist, das war ein Krüppel, und doch dürfte der dann am Tische Davids sitzen. Und so dürfen auch wir ja uns immer wieder Gedanken machen, wie wir ja die Zeit, die wir haben, Kraft, die wir haben, das Geld, das wir haben, aber auch Erkenntnis, die uns Gott geschenkt hat, einsetzen dürfen, um das Evangelium und um Gottes Gnade weiterzugeben. Natürlich zuallererst für uns als Geschwister, wo haben wir Menschen in der Gemeinde, wo uns Gott gebrauchen kann, Segen weiterzugeben, die wir ermutigen können, die wir einladen, besuchen können, wo wir Zeit investieren können, jemand helfen können, im Glauben zu erwachsen, aber eben auch ja vielleicht zu ermahnen und einfach eine Hilfe zu sein. Aber auch in unserer Umgebung, wo können wir uns als Gemeinde auch einsetzen und Menschen davon berichten, dass es eben eine ewige Hoffnung gibt in Jesus Christus, dass es das Evangelium gibt und dass es Jesus Christus ist, der den Fluch der Sünde gebrochen hat und durch den wir in Jesus Christus dann eben gesegnet sind, mit, wie es im Epheser heißt, mit jedem geistlichen Segen. Und ja, das ist eben ein Wunsch, den wir haben sollten und den ich für mich und für uns alle wünsche, dass wir zum einen eben sehen, ja, wie Gott uns gesegnet hat, wie Gottes Segen am Anfang steht, wie Gott seinen Segen erfüllt hat in Jesus Christus und wie er fest zu seinen Verheißungen steht, wie wir aber weiter uns an seine Verheißung erinnern dürfen, sie erwarten dürfen, dass er sie weiter erfüllt und auch darum beten dürfen, dass er sie noch deutlich in unserem Leben zur Erfüllung bringt. Aber dass es uns auch immer ein Wunsch sein soll, ja, wie können wir ja diesen Segen auch weitergeben und uns dort von Gott gebrauchen lassen, zu seiner Ehre. Amen.